Die Gece Khabar, der Iran-Podcast. Hi, ich bin Stefanie. Oh, geil, ist aber ein guter Anfang.
Vielleicht machen wir mal Punkrock, bevor wir wieder Deluxe-Version machen.
Ja, genau. Ist heute eh krass verballert. Also ich meine, ich bin froh, dass wir irgendwie zueinander gekommen sind. Wir waren ja beide auf dem Weg zueinander, aber halt an die falschen Orte. Ne? Also insofern haben wir extrem Glück gehabt, dass wir überhaupt hier jetzt mal miteinander reden können.
Richtig. Heute ein Tag, in dem nichts so läuft, wie es eigentlich sollte, organisatorisch und infrastrukturell. Insofern habe ich gedacht, du wärst im schönen Nachbarort meiner Heimatstadt Düsseldorf, nämlich in Köln, und wollte mich gerade auf dem Weg dorthin machen und bekam dann deine Nachricht, weil du dachtest...
Ja, genau, weil ich war nämlich in Berlin auf dem Weg, um in das Hotel zu kommen, wo wir manchmal auch aufnehmen. Und dann haben wir gemerkt, Moment mal, also wir werden jetzt innerhalb der nächsten 20 Minuten eher nicht zueinander finden. Schade.
Richtig, etwa 540 Kilometer zwischeneinander, die dann nicht ermöglichen, dass man zusammen heute den Podcast, so wie sonst auch, von Angesicht zu Angesicht mit vernünftigen Mikros aufnimmt, sondern diesmal tatsächlich mit Headset bewaffnet hinterm MacBook. Und insofern ist die Qualität diesmal etwas schlechter. Das möchten wir von vorne weg entschuldigen. Natürlich ist es in Zeiten von Pandemie überhaupt nichts Außergewöhnliches mehr, alles irgendwie remotely zu machen. Aber wir hatten natürlich den Anspruch, trotzdem das irgendwie möglich zu machen. In dieser Episode muss leider dieser qualitative, ich würde fast sagen, Abfuck in Kauf genommen werden.
Ach Quatsch, nein, überhaupt nicht. Ja, und Adnan, jetzt mal ehrlich, wo eh alles irgendwie anders ist heute, lass doch die Sendung einfach mal komplett umdrehen und von hinten anfangen. Und einfach mal unser Folludé, was wir immer so als Rausschmeißer nehmen, nochmal so ein nettes Ding am Ende, damit anfangen.
Weil das gerade. Du meinst quasi Dessert vor die Hauptspeise ziehen.
Genau. Also ich bin ja eh ein großer Fan davon, immer Dessert zu essen und finde auch gut, wenn man damit anfängt. Und unser Folludé passt nämlich auch zu unserem heutigen Thema. Wir wollen natürlich sprechen über die Wahl in den USA und was das bedeutet für den Iran, für die Menschen, für das Parlament, die Regierung, aber eben auch das Atomabkommen. Und es gab unglaublich viele Videos, die mit Musik unterlegt wurden, jetzt in den paar Tagen, wo man gewartet hat auf das Ergebnis der US-Präsidentschaftswahl. Da haben Iraner sich richtig coole Sachen einfallen lassen teilweise. Und Adnan, du hast da eins rausgesucht, was du besonders cool fandest.
Genau. Es gibt ein Video der Band Das Anders, ist iranischer Hip-Hop. Und die haben ein Video rausgebracht, was auch, wie man so schön sagt, viral gegangen ist, weit über iranische Internetsphären hinaus. Ein Song, der heißt Hey Joseph, der richtet sich nicht nur an Joseph Biden, den jetzt, wie wir wissen, ja neuen amerikanischen Präsidenten, sondern im Prinzip an der ganze Song richtet sich eigentlich an die Amerikaner, an die amerikanischen Wählerinnen und Wähler. Der Song, in den wir gleich reinhören werden, ruft nämlich dazu auf, eine Wahl zu treffen mit dem Bewusstsein, dass die Folgen dieser Wahlen in Iran vielleicht heftiger sind als in Amerika selbst. Sollen wir mal kurz reinhören?
Jo. اگه میخوای که رأی بدی تو پای صندوق رأی بری تو بدون که روی زندگی ما اثر میذاره بدیش به کی تو میگن که اون بیا دلار خورده زمین اگه که این بیا گرون میشه ماشین اگه که اون بیا یهو میکشه پایین قبر در عقربه اگه بمونه این
Ja, in diesem kleinen Songschnipsel kamen eigentlich schon Sachen raus, die ganz elementar sind für die Iraner. Es ist im Grunde genommen davon erzählt worden, dass wenn der eine Präsident wird, der Preis von Autos plötzlich durch die Decke schießt. Und wenn der andere Präsident wird, irgendwie alles wieder günstiger wird. Der Dollarkurs sinkt, der Dollarkurs dann doch wieder hochschießt. Mit anderen Worten, dieser Song, der wirklich von der Stimmungslage her wie man gehört hat, wirklich eigentlich natürlich eher auf Party abzielt, appelliert daran, die Amerikaner mögen doch bitte den Richtigen wählen, damit die Lebenssituation der Abermillionen Iranerinnen und Iraner sich verbessert. Und dieser Song macht aus meiner Sicht eigentlich deutlich, wie wichtig die Bevölkerung in Iran oder für wie bedeutend sie diese Wahl in den USA halten. Und man muss eigentlich auch ganz ehrlich sagen, mit dieser Wahl haben sich um einiges mehr Menschen interessiert als zum Beispiel für die Parlamentswahl am Anfang des Jahres im Iran. Also das kam sehr deutlich rüber, wie ich fand.
Und das Interessante ist ja, dass die offiziellen Reaktionen aus dem Iran, fand ich, eher ein bisschen gedämpfter waren. Also dass man das Gefühl hatte, da wird tendenziell versucht, die Bedeutung der Wahl ein bisschen herunterzuspielen. Also genau das Gegenteil eigentlich zu dem in dem Video, wo ja behauptet wird, es verändert sich im Iran wahnsinnig viel, abhängig davon, wer Präsident in den USA ist, wurde da in den offiziellen Reaktionen eher so gesagt, also auch ganz konkret gesagt, das Wahlergebnis ist für uns eigentlich nicht wichtig. Also Rouhani, der Präsident, hat ja auch gesagt, es ist nicht wichtig, wer gewinnt in den USA, aber die Politik der Regierung ist eben wichtig und die soll sich darum kümmern, dass die Sanktionen abgebaut werden. Das war so ein offizielles Statement. Und es gab dann auch noch so einen lustigen Moment. Ich weiß aber nicht, ob das tatsächlich der, ist das der echte Twitter-Account von Khamenei?
Es gibt sehr viel Diskussion um diesen Account, aber
der ist nämlich unbestätigt, ne? Weil das ist nämlich das Schwierige. Also es gab diesen Tweet von dann diesem unbestätigten Account des Staatsoberhaupts, der halt gesagt hat, was ist das für ein Spektakel in den USA? Also was ist das für eine gefälschte Wahl? Oder jemand sagt, das sei eine gefälschte Wahl. Wer sagt das eigentlich? Das sagt der Präsident, der gerade im Amt ist. Und dass er sich so ein bisschen darüber lustig gemacht hat, dass das der Zustand der Demokratie in den USA ist. Allerdings, wie gesagt, hier muss man vorsichtig sein, weil es eben nicht klar ist, was das für ein Account ist.
Ich meine, dass die quasi die Amtsinhaber in Iran oder das Staatsoberhaupt und auch der Präsident und auch der Außenminister, die haben seit jeher, auch schon 2016, als Trump gewählt wurde, haben sie auch immer gesagt, für uns macht es keinen Unterschied, wer Präsident in den USA ist. Das ist natürlich zuallererst ein politisches Statement, mit dem man sagen möchte, wir werden unbeirrt unsere Politik, ob es die Innenpolitik ist, ob es die Regionalpolitik ist oder die Politik gegenüber Europa und dem Westen und anderen Teilen der Welt, das werden wir unbekümmert fortsetzen, egal wer im Weißen Haus sitzt. Wenn man aber auch nur mal ganz kurz auf die Seite bombast.com geht. Bombast ist das iranische Wort für
Sackgasse.
Sackgasse. Bombast.com, da sieht man auf einen Blick sofort, wie der iranische Rial im freien Markt gegenüber dem US-Dollar ist. Da wird man jetzt gerade sehen, dass dass noch Mitte Oktober ein Dollar über 32.000 Real gewesen sind und heute sind es 25.000 Real. Das heißt, der Dollarwert hat sich drastisch nach unten begeben in Iran alleine durch das, was in den Wahlen in den USA jetzt vor sich gegangen ist. Das hat auf den Alltag der Menschen natürlich eine Auswirkung. Das wird sich vielleicht nicht auswirken auf iranische Regionalpolitik oder auf iranische Haltung gegenüber Europa, Südamerika etc. Aber deswegen die Legitimität dieses Liedes und die Legitimität des Stimmungsbildes in der Bevölkerung bleibt natürlich bestehen, dass die sagen, eure Wahlen in den USA haben hier unmittelbare Folgen und Konsequenzen für uns und deswegen gibt es natürlich dann diese interessante Diskrepanz zwischen dem, wie das in der Bevölkerung gesehen wird und wie das die politische Elite Irans sieht.
Und es gibt ja durchaus, sagen wir mal, unterschiedliche Schichten von Reaktionen oder generell von Dingen, die gerade im Zusammenhang mit dieser Wahl passiert sind. Also wir haben jetzt diese offiziellen Reaktionen gehört, auch von Khamenei, der halt gesagt hat, ist eigentlich egal, wer da Präsident ist. Der hat auch nochmal klar gemacht, das ist eindeutig, dass die USA ein verfallenes, also ein moralisch im Verfall begriffenes Regime sein. Und dann haben wir aber andere Reaktionen, zum Beispiel vom Vizepräsidenten, der sagt, dass die Ära von Donald Trump eben vorbei ist und dass man jetzt hofft, dass die USA die Politik ändern. Also dass man durchaus so einen zurückhaltenden Optimismus da auch senden will. Gleichzeitig muss man ja sagen, gibt es sehr gut getimte Signale aus dem Iran. Also einerseits wurde gerade ein neues Raketensystem vorgestellt. Zum anderen gibt es einen Gesetzentwurf im Parlament mit dem Vorschlag, dass man die Urananreicherung eben auf 20% hochfährt. Damit wurde ja auch schon früher gedroht. Das würde eben nochmal einen klareren Schritt eben weg vom Atomprogramm bedeuten und eben es nochmal verunmöglichen, dass die Amerikaner auch sagen, okay, wir steigen wieder ein und kümmern uns darum, dass wir uns annähern. Und dann hat man natürlich auch im Hintergrund jetzt diese Anschuldigungen der USA gehabt, dass die Iraner sich gehackt haben in die Wahl, also dass Hackergruppen sich da eingemischt haben, möglicherweise um Chaos zu sehen, um Unklarheiten zu verbreiten und so weiter, also eine Desinformationskampagne. All diese Dinge hat man ja parallel auch. Das heißt, man hat eigentlich ein sehr, also so diffuses, diverses Paket, würde ich jetzt mal sagen, an Signalen in Richtung USA. Oder wie würdest du das interpretieren?
Nee, absolut richtig. Und das ist auch, glaube ich, das Normalste von der Welt, dass man in einem Land, wo es genauso verschiedene politische Haltungen gibt und auch politische, verschiedene politische Interessen gibt, unterschiedliche Aussagen hat. Du hast schon, um damit anzufangen, auf das Parlament angesprochen und der Forderung nach Urananreicherung auf 20%. Zudem steht ein Gesetzesentwurf zur Abstimmung im Parlament, was fordert, dass Iran sollte zwischen dem Tag der Verabschiedung dieses Gesetzes und einem Datum 3 Monate später keine US-Sanktionslockerung erfolgen im Öl- und Finanzsektor, Iran dann auch die Inspekteure der Internationalen Atomenergiebehörde des Landes verweisen soll, was dann effektiv auch das Ende des Nuklearabkommens wäre. Denn im Prinzip ist die Inspektion, die die Internationale Atomenergiebehörde in Iran zurzeit noch durchführt, das Einzige, was vom Atomabkommen noch übrig geblieben ist. Das heißt, hier, wie du schon beschrieben hast, wird quasi schon gut getimt vom Parlament der Druck erhöht. Natürlich ist das Parlament außenpolitisch nicht mehr als nur ein Diskursort, aber trotzdem, da wird Druck erzeugt. Ganz interessant fand ich, dass Zeynab Soleimani, die Tochter des durch den Drohnenangriff getöteten iranischen Generals Soleimani, unter anderem gesagt haben soll, wir brauchen nicht so tun, als würden wir uns nicht darüber freuen, dass der Mörder meines Vaters quasi eine politische Niederlage eingesteckt hat. Das heißt, auch das wird natürlich jetzt dieses ganze Thema Donald Trump als Mörder von Qasem Soleimani, das kommt immer wieder nochmal hoch. Was ich in diesem Zusammenhang auch nochmal ganz spannend finden würde, weil du gerade auch vom Timing bestimmter politischer Aktionen gesprochen hast. Javad Zarif, der Außenminister, ist gerade jetzt auf einer Reise nach Lateinamerika aufgebrochen und war jetzt die letzten Tage und bis einschließlich heute, vielleicht sogar noch morgen, bin mir nicht ganz sicher, nach Bolivien, Venezuela und Kuba gereist. Und das sind natürlich alles Länder, die man eben auch auf dieser Achse des Widerstands gegen US-Imperialismus wähnt. Damit möchte man natürlich auch ein Signal senden der Kontinuität der eigenen Politik. Nun haben wir ja aber vor, heute noch mit einem Gast über dieses ganze Themengemenge zu sprechen.
Genau, und zwar mit Cornelius Adebar, der ist Politikberater und auch bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Und mit dem können wir gleich mal so ein bisschen genauer schauen, wie eigentlich die Verschiebungen sind in der amerikanischen politischen Landschaft, also auch was den Kongress angeht und wie wahrscheinlich es dann auch ist, dass es eine Annäherung an den Iran geben wird, beziehungsweise dass man dieses Atomabkommen wiederbeleben kann, indem die USA wieder eintreten und welche Rolle dann auch die EU spielen kann in dieser Konstellation. Das lassen wir uns gleich, würde ich sagen, einfach mal genauer erklären von ihm, weil er sich da sehr gut auskennt.
Er kennt sich in der Tat sehr gut aus. Er hat sich schon seit jeher mit dem Verhältnis Iran-Europa, aber auch Iran-USA und USA und Europa mit Blick auf Iran viel beschäftigt. Denn die Frage wird wirklich tatsächlich sein, wie sehr kann Biden jetzt als US-Präsident umschwenken? Und das Nukleardossier bzw. das Nuklearabkommen wird sicherlich der Startpunkt sein. Und wie muss man das angehen, damit da eventuell bessere Zeiten im iranisch-amerikanischen Verhältnis auf uns zukommen? Was hältst du davon? Sollen wir ihn anrufen?
Ja klar, auf jeden Fall. Jetzt, wo wir hier so schön zusammen sind und das ja technisch auch gut funktioniert, lass auf jeden Fall machen.
Hallo, lieber Cornelius, schönen guten Abend.
Hallo Adnan, grüße dich. Hallo Steffi, schön euch zu hören.
Hi, hi, super, dass du da bist.
Großartig, dass du dir die Zeit genommen hast. Es ist später Sonntagabend und wir sind dir sehr dankbar dafür, dass du die Zeit genommen hast, um bei uns in dieser Episode, wo wir uns in Gänze mit dem Ausgang der US-Wahlen und was das mit Iran zu tun hat, beschäftigen wollen. Und Cornelius Adebar, unser heutiger Gast, ist Associate Fellow an der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und Non-Resident Fellow bei Carnegie, dem US-Think Tank, wo er sich viel mit dem Verhältnis von Iran zu Europa, aber auch Iran-USA beschäftigt, also quasi dieses Dreiecksverhältnis, wenn man so will. 2017 ein Buch veröffentlicht, Inside Iran, Alte Nation, Neue Macht. Und 2018 nochmal ein englischsprachiges Buch, wo es um das europäisch-iranische Verhältnis geht, Europe and Iran, the Nuclear Deal and Beyond. Das heißt, sehr qualifiziert, um heute uns zur Seite zu stehen und um zu begreifen, was jetzt nach dem Wahlerfolg von Joe Biden im iranisch-amerikanischen Verhältnis sich entwickeln könnte und wo Europa bei dem Ganzen steht.
Cornelius, das fragen sich gerade alle, wenn dann Joe Biden im Januar, Ende Januar endlich das Präsidentenamt übernehmen wird von Donald Trump, wird dann alles gut in Bezug auf den Iran?
Das wird es sicher nicht. So viel weiß man jetzt schon. Es war ja auch vorher nicht alles gut. Auch vorher hatten wir nur in Anführungszeichen ein Atomabkommen und keine große Verständigung auf ganzer Linie, vor allen Dingen nicht zwischen den USA und Iran. Insofern müsste man sagen, wenn jetzt ab Januar unter Präsident Joe Biden sich die Politik wieder ändert in den USA und wir zurückkehren können zu einem Abkommen, zu der Aussicht, auf diesem Abkommen weitere Schritte zu unternehmen, dann wäre das schon ein sehr großer Erfolg. Aber gut wird es nicht.
Mit vorher meintest du jetzt in der Zeit von Obama, wo Biden ja der Vizepräsident war, ne? Gehst du
Ja.
davon aus, dass es wieder eine ähnliche Politik geben wird, also dass Biden da bei dem Obama-Stil bleiben wird, wenn wir jetzt mal so ganz grob drauf schauen?
Also davon kann man grundsätzlich ausgehen. Er hat diese Politik ja auch entscheidend mitgeprägt über 8 Jahre als Vizepräsident. Er hat vor allen Dingen gerade in der Endphase nach der Verabschiedung des Abkommens, des Nuklearabkommens im Juli 2015 mit dafür gesorgt, dass es durch den Kongress gegangen ist, wobei man dazu ja da sagen muss, es war kein positives Votum im Kongress, sondern es war nur das Verhindern einer Ablehnung durch den Kongress. Aber selbst das war schwierig und weil er eben so ein alter Hase ist, lange Jahre, Jahrzehnte Senator, war es seine Aufgabe für die Trump, Entschuldigung, für die Obama-Administration, diesen Deal durch den Kongress zu bringen. Und das heißt, er hat auch persönlich in diesen Deal investiert und er hat eben im Wahlkampf auch frühzeitig gesagt, dass er dorthin wieder zurück will. Aber der Weg zurück ist jetzt nicht so ganz einfach. Und das heißt, das können ihm da auch nochmal Steine in den Weg gelegt werden.
Und sag mal, Cornelius, du hast jetzt gerade schon jetzt Kongress und Senat erwähnt. Wir haben ja jetzt auch tatsächlich da, vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen erörtern. Also neben dem Wahlsieg von Biden oder überhaupt dem Wahlgang des Präsidentenamtes, gab es ja jetzt nun mal auch im Kongress und Senat ge gewisse Verschiebungen. Kannst du kurz darauf eingehen, was sich da getan hat und inwieweit sich das zugunsten von Biden auswirkt oder aber eben nicht mit Frage auf, was wirklich möglich ist unter seiner Präsidentschaft?
Also das Erste, was man da ja festhalten muss, ist, dass es kein Landslide, also kein Sieg auf ganzer Linie für Biden und für die Demokraten gab. In den letzten Wochen und Monaten war ja die Hoffnung auch gestiegen im demokratischen Lager, dass sie den Senat zurückerobern könnten. Der Senat, der eben bislang in republikanischer Hand war und der vor allen Dingen eben für außenpolitische Fragen sehr relevant ist, für das Schließen von Abkommen, für das Verabschieden von Sanktionen. Dafür braucht es eben immer Mehrheiten im Senat. Das Repräsentantenhaus, also die erste Kammer im Kongress, die werden die Demokraten weiterhin halten. Die ist aber eben primär für innenpolitische Fragen zuständig und nicht so sehr für außenpolitische Fragen. Und das ist sozusagen, da gibt es eine gewisse Fortsetzung, also demokratische Kontrolle vorher und hinterher. Hat sich ein bisschen reduziert. Also die Demokraten haben auch dort Stimmen verloren oder Abgeordnetensitze verloren. Im Senat könnte es mit möglichen Nachwahlen im Januar dann doch nochmal zu einer Patt-Situation kommen, also zu 50-50 zwischen den Republikanern und den Demokraten. Und dann hätte die Stimme des Vizepräsidenten beziehungsweise jetzt der Vizepräsidentin hätte dann das entscheidende Gewicht, sodass die Demokraten eventuell sich auch im Senat auf eine Mehrheit stützen könnten. Aber das ist eben sicher, also ist noch nicht sicher. Und was vor allen Dingen eben erstmal verschmerzt werden musste, ist, dass es hier nicht zu einem klaren Sieg der Demokraten gekommen ist. Das nämlich, worauf sie in den letzten Wochen gehofft hatten.
Eine weitere Sache, bevor wir dann wirklich auch nochmal ein bisschen inhaltlicher einsteigen können zur Biden-Präsidentschaft. Ist es das denn jetzt wirklich gewesen? Wir haben jetzt ja einen hochgradig uneinsichtigen, rebellisch tweetenden, noch amtierenden Präsidenten Trump, der jetzt gerichtlich vorgehen will gegen dieses Ergebnis. Kannst du uns kurz deine Einschätzung geben, ob es bei diesem Ergebnis bis Januar bleiben wird oder ob es nochmal einen riesen Plot-Twist geben könnte?
Also der Kalender ist ja durchaus noch gespickt mit Daten, die wichtig sind. Und man muss auch nochmal sich in Erinnerung rufen, also es gibt jetzt noch kein offizielles Endergebnis. Was jetzt ja passiert ist über die letzten Tage, ist, dass die vor allen Dingen die großen Fernsehanstalten den Sieg von Präsident Biden erklärt haben, weil sie sagen, die Stimmen sind so weit ausgezählt, es kann jetzt von den Stimmenanteilen keine Verschiebung mehr zu dem amtierenden Präsidenten Trump geben. Und das ist aber eben noch nicht ein offizielles Ergebnis. Das müssen die Bundesstaaten erst nach und nach herausgeben. Und dann gibt es die Sitzung des Wahlmännergremiums Mitte Dezember. Und dann kommt Anfang Januar der Kongress zu seiner ersten Sitzung zusammen. Und am 20. Januar soll dann der neue Präsident ins Amt vereidigt werden. Das ist sozusagen alles, was noch vor uns liegt. Die Gerichtsverfahren, die der Präsident anstrengt, es gab ja auch einige Eilverfahren schon jetzt über die letzten Tage oder Eilentscheidungen, die sind eben zu seinen Ungunsten ausgegangen, sodass ich das Gefühl habe, das wird jetzt sich nicht mehr groß drehen. Der Präsident und also der gewählte Präsident Biden und die gewählte Vizepräsidentin, die schaffen jetzt ja auch gewissermaßen Fakten. Und man muss sich das vor Augen führen. Also wenn dann Mitte Dezember, wenn jetzt hier ein Team einen Monat lang schon anfängt, die an der Übergabe zu arbeiten und es eigentlich nicht wirklich stichhaltige Gründe gibt. Also alles, was der Präsident Trump ja zum Thema Wahlbetrug schreibt, ist ja bisher nicht belegt. Und es gibt keine Vermutung, dass es dafür Belege gibt. Und dass dann die Gerichte parteiisch sein würden, bis hin zum obersten Gericht, das sind ja Richter, die auf Lebenszeit ernannt sind, die sind jetzt vielleicht gerade, also auch durch Trump, drei von denen sind ja ins Amt gekommen in den vergangenen 4 Jahren. Aber dass die sich damit so gemein machen, mit einer so parteiischen Angelegenheit, das kann ich mir nicht vorstellen. Das heißt, da wird es diese Verfahren, die Gerichtsverfahren geben, aber am Ende sollte eigentlich einen Präsident Biden stehen. Ob das der amtierende Präsident akzeptiert oder nicht, das ist nochmal eine andere Frage, aber darauf kommt es dann schlussendlich nicht an.
Das heißt, wenn ich da nochmal kurz nachfragen darf, du gehst auch nicht davon aus, dass es Trump gelingen wird, diese Verzögerungsstrategie bis Ende November rauszuzögern. Das war ja die Idee, zu sagen, wir lassen so viele Verfahren da am Laufen oder am Köcheln, dass bis Ende November in einigen Bundesstaaten eben noch nicht das Endergebnis feststeht, was dann laut den Verfassungen dazu führen würde, dass die Regierungen dieser Bundesstaaten Wahlmänner oder Wahlfrauen entsenden können, die sie selber bestimmen und sich nicht an das Votum der Wählerinnen und Wähler halten müssen. Das heißt, also du glaubst nicht, dass diese Strategie auch nur im Ansatz funktionieren wird?
Also am Ende glaube ich das nicht. Und das liegt so ein bisschen daran, man muss sich mal vorstellen, in welches Chaos die USA dann gestürzt würden, wenn eben ein Wählervotum beispielsweise durch die Legislative in einen Bundesstaat nochmal gekippt würde. Also wir haben bisher keine oder kaum Gewalt jetzt auch in den letzten oder gewaltsame Proteste in den letzten Tagen gesehen. Das ist sicher ein gutes Zeichen. Das war auch nicht alles so ausgemacht. Aber die Dynamik, die dann entstünde, wenn jetzt einzelne Bundesstaaten das vielleicht aufgrund von wiederum von Parteilichkeit kippten, ohne dass es irgendwelche Beweise gibt. Und das ist ja das Hauptproblem. Also dieser Narrativ von gestohlenen Wahlen, von gefälschten Briefwahlen und Ähnlichem, der wurde ja schon vor der Wahl aufgebaut von Trump und seinen Leuten. Und er wurde auch schon vor der Wahl von den meisten Medien widerlegt. Also es gibt keinen Anlass dafür, dass Briefwahl fälschungsträchtiger ist als irgendeine andere Wahl. Das sind Stimmen, also die Fälle sind im kleinsten numerischen Bereich. Also da gibt es eigentlich nichts, worauf man sich stützen könnte und auch jetzt rund um die Wahl keine Indizien. Also das wäre wirklich eine Art Putsch, der dann versucht würde. Das heißt nicht, dass Trump und sein Team das nicht wollen, aber ich glaube, dafür gibt es nicht genug Mitstreiter.
Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das Wahlergebnis als solches nicht ernsthaft mehr angefochten wird oder angefochten werden kann in einer Weise, dass das noch gekippt wird, dann ist ja dennoch noch möglich, dass das gerade mit Blick auf Iran oder die gesamte Region die Regierung Trump noch irgendwelche Fakten vielleicht schafft oder versucht, irgendwelche Dinge zu tun, die es Biden noch weiter erschweren würden, da gewissermaßen dort einen U-Turn zu machen bei manchen Fragen, die die Region des Persischen Golf oder halt Iran im Besonderen betrifft. Siehst du da bestimmte Gefahren oder ist jetzt, was weiß ich, alles, was an Sanktionen möglich war, sowieso schon in Kraft? Welche Mittel hätte die Regierung von Trump noch, um Biden danach, wenn er Präsident wird, mit Blick auf Iran jetzt noch das Leben sehr, sehr schwer zu machen?
Er hat ja tatsächlich schon in den vergangenen Wochen und Monaten auch immer noch mal die Sanktionen erhöht oder den Sanktionsdruck erhöht. Das könnte er auch weiterhin tun, wobei in der Sache selber diese jüngsten Sanktionen nicht mehr viel dazu beigetragen haben. Es ist eigentlich alles von US-Sanktionen belegt, was das Iran-Geschäft betrifft, bis hin eben zum Außenminister und der Zentralbank. Da gibt es nicht mehr viel. Da kann man natürlich immer noch mal zusätzlich einzelne Firmen mit Sanktionen belegen. Aber das ändert ja nichts mehr daran, dass mit diesen Firmen sowieso schon keiner mehr aufgrund der grundlegenden Bestimmungen keiner mehr in der westlichen Welt Handel getrieben hat. Das war eher tatsächlich Symbolpolitik auf der einen Seite und eben das Schaffen von administrativen Fallstricken auf der anderen Seite, dass es einfach höchst kompliziert sein soll für die beiden Administrationen, hier Dinge wieder zurückzufahren. Deshalb sehe ich in dieser, sozusagen in der legalistischen, administrativen Ecke nicht so die große Gefahr. Was eher möglich ist, ist, dass Trump tatsächlich durch Aktionen oder durch Tweets nochmal mehr versucht, Unruhe zu schüren und die Situation zu verschärfen. Aber auch dort gilt, dass tatsächlich, ich glaube jetzt auch aus Sicht der Biden-Administration, das Hauptaugenmerk wird sein, innenpolitische Konsequenzen beziehungsweise ganz konkret die Corona-Pandemie. Also wenn jetzt weitere 2 Monate ins Land gehen, ohne dass die grassierende Pandemie in den USA bekämpft wird, dann ist die Situation Mitte, Ende Januar, also am 20. Januar ist die Inauguration, dann ist die Situation für diese incoming Biden-Administration tatsächlich noch mal viel schwieriger. Das ist sozusagen, wie gesagt, die Hauptsorge des neuen Teams wird sich auf diese Gegenstände richten. Das heißt aber eben nicht, das war mein Punkt, dass es nicht auch Möglichkeiten gibt, noch mal in der Region für Unruhe zu sorgen.
Und was hältst du eigentlich für wahrscheinlich, wenn Biden dann im Amt ist? Welches Szenario? Also werden die USA sagen, wir heben alle Sanktionen auf, also die nuklearen als auch die auf andere Dinge bezogenen oder begründeten mit anderen Dingen? Oder wird man eher erstmal sagen, wir machen das Step by Step? Also was glaubst du, ist da die realistischere Herangehensweise von einer Regierung Biden?
Also die Regierung Biden oder das Team Biden im Wahlkampf haben eben angedeutet, dass die USA wieder in das JCPOA, in den Nukleardeal wieder eintreten wollen. Das ist ja auch ohne Probleme möglich. Es gab ja auch keinen formalen Austretungsmechanismus. Deshalb geht es eigentlich darum, dass die US-Regierung wieder ihrerseits die Voraussetzungen schafft, sprich das Zurückfahren von Sanktionen, die erlassen wurden. Und das Problem dabei ist, dass das tatsächlich auch aus US-Sicht davon abhängig sein wird, dass Iran wieder in den Deal zurücktritt. Also Iran hat ja auch seine Verpflichtungen schrittweise zurückgefahren. Und dass beide Seiten jetzt übereinkommen unter dem Motto Compliance for Compliance, also Einhalten von Regeln auf beiden Seiten, dass man sich einigt, wie man diese Schritte zurück ins Abkommen machen will. Und das Hauptproblem dabei ist, dass Iran in gewisser Weise auch verständlich sagt, naja gut, wir haben jetzt aber hier gelitten, 2, 2,5 Jahre unter den Sanktionen. Wir brauchen irgendeine Form von Entschädigung dafür, dass ihr, die USA, euch als Erste nicht an den Deal gehalten habt, sondern Sanktionen erlassen habt. Und eine Entschädigung für Iran ist nun wirklich nichts, was innenpolitisch ein Biden-Team, ich muss mich, glaube ich, auch noch daran gewöhnen, dass der Name des Präsidenten sich geändert hat, aber was ein Biden-Team kann innenpolitisch keine Entschädigung für Iran verkaufen. Es gibt diesen Fall von 2016, Anfang 2016, rund um das Inkrafttreten des Nukleardeals. Da gab es eben eine Geldlieferung der USA an Iran, Cash in einem Flugzeug nach Teheran. Da ging es um das Begleichen von Schulden von vor der oder rund um die Islamische Revolution, also wirklich jahrzehntelange alte Rechnung wieder beglichen wurde. Und das ist der Obama-Administration eben auch immer noch gerade von der Trump-Regierung nachgetragen worden. Sie hätten damit die Mullahs finanziert. Also irgendeine Art von materieller Entschädigung wird sehr schwer innenpolitisch zu rechtfertigen. Und das heißt, man muss da einen Weg finden, mit dem Gesichtswahren die Iraner sagen können, wir haben was bekommen, und gleichzeitig die beiden Administrationen sagen können, wir haben aber nichts gezahlt. Und was dieser Weg sein soll, wird schwer herauszufinden.
Aber könnte das vielleicht einfach ein Zugeständnis sein seitens der USA, dass man einen Fehler begangen hat, also dass Trump Fehler begangen hat, indem er eben das Atomabkommen einseitig aufgekündigt hat? Weil das ist ja die Forderung, die jetzt aus Teheran kommt. Also die iranische Regierung hat ja gesagt, wir wünschen uns, dass die USA diesen Fehler beheben. Und glaubst du, da könnte man quasi psychologisch, indem man das anerkennt, ein bisschen was gut machen, sodass die Iraner sagen, naja, wir haben ja was bekommen von den USA?
Naja, also ich glaube, aus US-Sicht ist eben das Beheben des Fehlers, nämlich durch Wiedereintritt, das muss genug sein oder das muss zumindest oberflächlich ist das vielleicht eben auch schon das Maximum. Auch ein anderer Narrativ der Obama, immer, also von bestimmten Kreisen natürlich, Republikanern und anderen, negativ angekreidet wurde, ist, dass er reise durch die Welt und entschuldige sich dafür, was die USA machen. Also jetzt dieses anzuerkennen, dass man einen Fehler gemacht hat, ist, glaube ich, schon schwierig, dass in dieser Darstellung, das ist natürlich genau das, was Iraner brauchen, auch wiederum innenpolitisch, um sagen zu müssen, hier, wir hatten die ganze Zeit recht. Also da wird man einen für beide Seiten gesichtswahrenden Weg finden müssen und dass dann vielleicht eben, wenn Gelder fließen, dass sie dann vielleicht nicht so direkt und nicht als Bargeld mit einem Flugzeug fliegen, sondern dass es über humanitäre Kanäle geht, dass es vielleicht eben im Rahmen von der Covid-Pandemie Gelder sind, internationale Gelder womöglich. Also da muss man Wege finden, die eben auch jetzt die beiden Administrationen innenpolitisch nicht sofort angreifbar machen. Denn das wäre natürlich auch, also so hoch oder so wichtig ist es eben für Biden auch nicht, in diesen Deal zurückzugehen, dass er dafür innenpolitisch so viel riskieren würde.
Jetzt ist es ja auch so, Cornelius, dass die Leute, die das genauso gestalten müssen, wie du das gerade beschreibst, also auch gesichtswahrend und gewissermaßen ja auch dann unter Rücksichtnahme dessen, unter welchem innenpolitischen Druck die jeweilige andere Seite steht. Also sowohl der Blick darauf, dass wenn zum Beispiel ein Team des noch amtierenden Präsidenten in Teheran, Hassan Rouhani, der jetzt noch bis also Juni, am 18. Juni nächsten Jahres sind die Wahlen, im August würde der neue Präsident, weil es ja Rouhani nicht mehr sein kann, ins Amt treten. Bis dahin hat ja gewissermaßen die Rouhani-Regierung noch Zeit. Und als positiv oder Hoffnungsschimmer könnte man ja auch sagen, nun ja, das Team Biden und das Team um Rouhani, die kennen sich doch. Also wer, wenn nicht die, könnten eine solche Meisterleistung hinlegen. Wie schätzt du das ein?
Ich denke, das ist tatsächlich ein hoffnungsfrohes oder ein hoffnungsvoll stimmendes Moment, dass diese Parteien sich kennen, weil eben Team Biden sind sehr viele aus der Obama-Administration, zum Teil eben dieselben Personen, die schon 2012, 2013 mit den Iranern damals verhandelt haben, diese Geheimverhandlungen geführt haben. Das sind Menschen, die jetzt Anwärter sind auf höhere Posten, auch im Außenministerium oder im Nationalen Sicherheitsrat in Washington. Also das ist sicher hilfreich, weil es ein gewisses Vertrauensverhältnis gibt. Was ich schwieriger sehe, ist, dass die Stimmung auch ja in Iran sich aus nochmal verständlichen Gründen, die Amerikaner haben dieses Abkommen einseitig gekündigt, haben sich nicht an die Verabredung gehalten, haben Sanktionen erlassen, dass es tatsächlich sehr schwer ist, jegliche Einigung mit den Vereinigten Staaten innenpolitisch in Iran zu verkaufen. Zumal, du hattest es angedeutet, Adnan, man ja eben auch in Iran auf diese Präsidentschaftswahlen zugeht. Und das heißt also, auch dort muss es ein oder kann es nur ein Deal sein, der so ein bisschen in die Richtung geht, naja, also wir hatten von Anfang an recht, unsere Position war richtig, wir hatten auf maximalen Druck, haben wir mit maximalem Widerstand reagiert und jetzt sind die Amerikaner zur Vernunft gekommen und kommen zurück an den Verhandlungstisch und in den Deal und wir sind ja gerechtfertigt in unserer Position. Und das, also alles andere, was wieder auch auf zu sehr Annäherung mit den USA deutete, weil man ja aus iranischer Sicht den USA nicht vertrauen kann, also was zu sehr in Richtung Beginn jetzt von Verhandlungen, Ausgleich, Moderation mit den USA geht, das ist, glaube ich, innenpolitisch in Iran wiederum nicht tragbar, gerade nicht vor den Wahlen, bei denen ja auch mit einem eher konservativen / Hardliner-Kandidaten gerechnet wird. Das muss da auch sehr wohl überlegt sein, wie weit das Team Rouhani sich daraus bewegen kann.
Darf ich dazu noch ganz kurz zwei Anschlussfragen stellen? Das eine ist, wann können denn auch rechtlich das Team Biden und Teheran mit Gesprächen beginnen? Und wenn die das nicht können, weil Biden ja erst im Januar inamtiert ist oder tatsächlich im Amt ist, siehst du irgendeine Rolle für europäische Staaten hier oder die Europäische Union?
Also der 20. Januar ist tatsächlich der Termin, an dem man diese Gespräche überhaupt erst beginnen kann. Das hat formale Gründe, es hat aber vor allen Dingen auch damit zu tun, dass ja bei der letzten Amtsübergabe der dann spätere und nur sehr kurzzeitige US-Sicherheitsberater Michael Flynn mit russischen Quellen oder russischen Personen Kontakt hatte, unter anderem dem russischen Botschafter in Washington, was ihm im Nachhinein, weil er noch nicht in Regierungsposition war, zum Nachteil gereichte, beziehungsweise er hat dann darüber falsche Informationen gegeben. Das war das eigentliche Problem. Aber so ist auf diese Weise ist die Idee, dass man in der Amtsübergabe, während die eine Regierung noch amtiert und die andere noch nicht drin ist, dass dort keine Kontakte zu ausländischen Regierungen bestehen sollten. Das ist jetzt für das Team Biden ein wichtiger Punkt. Und deshalb also frühestens 20. Januar und dann kann man sich ja selber ausrechnen, wie klein dieses Zeitfenster ist bis zum iranischen Wahlkampf Ende Mai, Anfang Juni. Und ja, deshalb ist eine wichtige Rolle für die Europäer, die eben jetzt mit Initiativen beginnen könnten, sollten, um den Boden zu bereiten. Dass man in etwa ja weiß, was wollen die Amerikaner, was will ein Präsident Biden, was kann er vielleicht innenpolitisch sich auch leisten. Und dass man dann eben, ohne jetzt offiziell beauftragt zu sein, aber dass man versucht, in Gesprächen auszuloten, zu welchen Zugeständnissen wären denn vielleicht die Iraner bereit und wo könnten sich Amerikaner und Iraner treffen. Also ja, gerade in dieser Übergangsphase werden die Europäer gefragt.
Das heißt, wenn wir das zusammenfassen, es muss relativ schnell gehen, weil man nur eine kurze Zeitperiode hat von Januar bis, sagen wir, Juni, Juli, auch mit Blick auf die iranischen Wahlen. Es muss ein Abkommen sein oder es muss eine Annäherung sein, die aber nicht zu intensiv sein darf, weil man das mit dem mehrheitlich konservativen Parlament im Iran nicht machen kann und natürlich auch mit dem Kongress in den USA nicht. Gleichzeitig hat man auch noch Israel, einen Faktor, auf den wir jetzt noch nicht geschaut haben, die ja auch großes Interesse daran haben, dass diese Annäherung zwischen den USA und Iran eigentlich nicht passiert. Das heißt, realistischerweise müssen wir davon ausgehen, dass das gar nicht so großartig wird, was Biden da jetzt liefern kann. Das kann natürlich diplomatisch ein sehr komplexes Werk sein, aber das wird nicht der große Wurf werden, wo man sagt, wow, das ist jetzt ein neues Zeitalter, eine neue Annäherung zwischen den USA und Iran, oder?
Ganz richtig. Also es ist dieses neue Zeitalter, wenn es denn überhaupt sozusagen unter der gegenwärtigen Systemkonstellation kommen kann, wird nicht im ersten Halbjahr 2021 beginnen. Es wäre wirklich ein großer Erfolg, wenn man dieses Zwischenziel Compliance for Compliance erreichen könnte. Das ist so ein bisschen, auch wenn man sich den Zeithorizont anschaut, die Periode im Jahr 2013 zwischen der Wahl von Rouhani im Sommer 2013 und dann gab es ja im November das sogenannte Interim Agreement, also diesen Zwischenschritt JPOA, mit dem man schon mal erste Flöcke eingerammt hat und gesagt hat, das ist sozusagen ein Rahmenabkommen und das wollen wir jetzt ausfüllen. Und das Ausfüllen dieses Rahmenabkommens bis zum eigentlichen Deal hat dann ja auch noch mal anderthalb Jahre, ein Dreivierteljahre gebraucht, ohne dass auf der einen oder auf der anderen Seite zwischendurch gewählt wurde. Also wenn man das jetzt überträgt, ist es schon schwierig, aber möglich, im Frühjahr bis zum Sommer vielleicht eben diesen Zwischenschritt hinzubekommen. Dann wählen die Iraner, dann gibt es einen neuen Präsidenten, dann wird es erstmal nochmal schwierig werden, da ins Gespräch zu kommen. Israel, die arabischen Staaten sind Faktoren, die man berücksichtigen muss. In dem Moment, wo man über dieses, wir halten uns beide wieder an den Nukleardeal hinausgehen will und versucht, diese anderen schwierigen Themen, also die Liste ist so lang, wie sie aber auch kurz zusammengefasst werden kann. Es geht eben um das iranische Raketenprogramm, es geht um diese Proxy Wars, also die Unterstützung vor allen Dingen Irans, aber eben auch anderer Staaten in der Region für bewaffnete Gruppen in Drittstaaten. Und das wiederum sind eine ganze Reihe von Punkten. Also da wird die Liste dann sehr schnell sehr lang. Und potenziell ging es auch darum, die Menschenrechtslage in Iran zu verbessern. Das darf man auch nicht vergessen. Aber das ist eben auch wiederum ein Thema, was jetzt nicht allen Staaten in der Region gleichermaßen wichtig ist. Also es gibt schon eine ganze Reihe von Dingen, über die man sprechen könnte. Aber das ist wirklich ab Herbst 2021 und dann vielleicht für den Rest der ersten Amtszeit von Joe Biden, bis man dann überhaupt irgendwie diese Dinge lösen kann.
Also ein weiterer Aspekt, Cornelius, darüber hatten wir in unserer letzten Episode ausführlich gesprochen, nämlich quasi die iranische Regionalpolitik. Gerade mit Blick auf die US-Wahlen haben wir uns das angesehen, weil dort ja eigentlich, wenn man so will, der Kern der Auseinandersetzung zwischen den USA und Iran ist und nicht unbedingt das Nuklearabkommen. Wir hatten jetzt eine nicht sonderlich kohärente, aber dann doch immer wieder nach vorne preschende Art von Trump zu sagen, wir müssen diese Kriege dort beenden, wir müssen die Truppen nach Hause holen. Und das war tatsächlich eine Zeit lang in Iran auch durchaus etwas, was man gerne gehört hat, weil man ja auch in der Islamischen Republik seit jeher sagt, die Amerikaner sollen aus der Region raus. Mit Blick auf die Region, wie würdest du sagen, ist diese Frage von Rückzug der Amerikaner aus Irans Nachbarschaft oder dem Nahen und Mittleren Osten, wird sich das fortsetzen? Wird dieser Prozess, falls er überhaupt vernünftig in Gang getreten ist, irgendwie aufgehalten? Also wenn wir gerade auf die regionalen Fragen schauen, was erwartest du, könnte sich da verändern?
Also das ist ein wahnsinnig interessanter Punkt, weil das ja nun auch irgendwie angedeutet hat, dass vielleicht der Präsident Trump mit seinen 4 Jahren gar nicht, aus iranischer Sicht, gar nicht so ein gar nicht so schlechter Präsident war, trotz diesem ganzen Bombast und trotz der Drohung und trotz auch Ermordungen, dass er nämlich derjenige US-Präsident war, der am schnellsten die Truppen aus der Region vielleicht zurückgeholt hätte, also auch aus dem benachbarten Irak. Und das wird sich wahrscheinlich unter einem Präsidenten Biden verzögern. Er hat grundsätzlich auch das Interesse, hier weniger Präsenz zu zeigen. Die zukünftige Auseinandersetzung der USA wird mit China geführt werden. Das heißt eben, der Fokus wird auf den asiatischen Raum gerichtet werden. Das ist aber wiederum auch etwas, was Obama schon verkündet hat. Also da wird es eher eine Fortsetzung der Obama-Tendenz geben und nicht dieses erratische und sprunghaft unberechenbare des noch amtierenden Präsidenten Trump. Man vermutet, dass das Verhältnis gerade auch mit Saudi-Arabien schwieriger wird. Trump hat sich ja sehr hinter und neben Saudi-Arabien gestellt, unkritisch auch die Regierung dort unterstützt, den Kronprinzen verteidigt gegen die Anschuldigungen aus dem Kongress auch. Also da gibt es ja durchaus auch Stimmen in den USA, die diese ganze Partnerschaft mit Saudi-Arabien sehr viel kritischer sehen. Und das dürfte das amerikanisch-saudische Verhältnis belasten. Israel ist nochmal ein Sonderfall, weil eben tatsächlich Präsident Biden sich auf jahrzehntelange Unterstützung für Israel stützen kann. Er ist sicher jetzt auch nicht der Kandidat, den sich Premierminister Netanyahu gewünscht hatte. Aber er hat zumindest, wie man da sagt, einen Track Record von Unterstützung für Israel. Das heißt, man kann ihm jetzt nicht, wie das bei Obama war, so leicht vorwerfen, dass er Israel im Stich lassen wolle, dass er jetzt mit Iran als neuem Partner irgendwie vorangehen wolle. Das waren ja alles Vorwürfe, mit denen Obama sich auseinandersetzen musste. Das ist bei Biden etwas anders geartet. Aber diese Grundtendenz, weniger Präsenz in der Region, nicht in diese Konflikte involviert zu sein, das wird sich auch unter Biden fortsetzen.
Wenn wir noch mal kurz auf die EU schauen, wir haben da, du hast das eben schon kurz angerissen. Wir haben jetzt 4 Jahre Trump erlebt und immer wieder Appelle erlebt von die EU muss unabhängiger werden von den USA, die EU wird ein eigener Player, der ernstzunehmend ist. Das hat man ja auch gehört im Kontext des Atomabkommens. Und was muss man jetzt sagen? Also ist die EU gerade so schwach, dass die dieses Atomabkommen irgendwie am Leben gehalten hat, aber eigentlich nicht viel tun konnte, um es tatsächlich zu beleben? Oder was würdest du sagen, ist nach diesen 4 Jahren die Bilanz und auch vielleicht so ein Ausblick auf die Haltung der EU, auf die möglichen Aktionen der EU mit Blick auf das Atomprogramm?
Also die EU hat auf eine bestimmte Weise einerseits die Erwartungen, die sie auch an sich selber gestellt hatte, enttäuscht, weil sie zum Zeitpunkt von Trumps Erklärung des Rücktritts ja doch relativ vollmundig versprochen hatte, sie wollen das Abkommen aufrechterhalten. Sie haben auch wirtschaftliche Verbindungen angekündigt, die so nicht eingelöst wurden. Und gleichzeitig hat sie doch auch die EU, die Europäer zusammen, hat es geschafft, die größten Kritiker zu widerlegen, die nämlich gesagt haben, der Deal ist tot. Der Deal ist tot in dem Moment, wo Trump ihn für beendet erklärt oder spätestens, also das war ja Mai 2018 oder spätestens im November 2018, wenn die US-Sanktionen wieder in Kraft treten, wenn das Ölembargo der Amerikaner in Kraft tritt. Da hat ja auch niemand damit gerechnet, dass die Europäer tatsächlich noch 2 Jahre lang dieses Abkommen am Leben halten können. Das haben sie jetzt geschafft. Also, und gut, wir haben jetzt November, wir müssen das auch noch bis zum 20. Januar schaffen. Aber sagen wir mal, dass da hat die EU tatsächlich eben auch mehr geleistet, als ihr zugetraut wurde. Und jetzt gerade im August, September haben es die Europäer vermocht, in den Vereinten Nationen genügend Truppen, diplomatische Truppen, Alliierte gemeinsam zusammenzubringen, beispielsweise im Sicherheitsrat, dass eben das Ansinnen der Amerikaner, alle UN-Sanktionen wieder in Kraft zu setzen, dass das abgeschmettert wurde. Also die Amerikaner haben gesagt, die sind jetzt in Kraft, aber niemand hat sich dran gehalten, weil niemand das so gesehen hat wie die Amerikaner. Und das wäre eben auch nicht ohne die diplomatischen Bemühungen der Europäer zustande gekommen. Und das ist eben halt, das sind Erfolge, die man eben dann auch nicht kleinreden sollte. Was die Europäer gemerkt haben, ist tatsächlich, wie wenig sie den amerikanischen Sanktionen entgegensetzen können. Das ist sicher lehrreich und hilfreich. Es wäre jetzt tatsächlich fatal, wenn die Europäer wieder zurückfielen und sagten, okay, jetzt haben wir es geschafft, 4 Jahre Trump, das war das Problem, unter Biden wird alles anders und wir brauchen diese Sache mit der Selbstständigkeit oder mit der Souveränität, wie es auch genannt wird. das brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich glaube, das würde tatsächlich nicht weiterhelfen. Man müsste eben gemeinsam mit den Amerikanern die vielen Punkte angehen, die man in den vergangenen Jahren, 4 Jahren nicht gemeinsam angehen konnte. Aber gleichzeitig müssen die Europäer auch den Trend erkennen. Die Amerikaner werden nicht, wie sie es in den vergangenen Jahrzehnten gemacht haben, sich um Europa kümmern, um europäische Sicherheit. Das müssen die Europäer tatsächlich selber machen. Das sagen sie ja auch seit Jahren. Aber sie kümmern sich nicht drum oder sie halten sich nicht dran. Da gibt es halt einfach tatsächlich noch zu viele Widerstände. Und das wird aber auch aus Washington in Zukunft weiter betont werden, auch unter dem Präsidenten Biden, dass hier mehr europäische Eigeninitiative, mehr Eigenverantwortung herrschen muss.
Ja, aber also Cornelius, bevor ich dich auch darum bitte, uns vielleicht für die kommenden Monate so ein paar Eckpfeiler aufzuzeigen, auf die wir alle achten sollen, um zu schauen, in welche Richtung das geht, nochmal eine Frage zu dem, was du gerade gesagt hast. Denn was für mich ein riesen Aha-Moment war, was die amerikanische Haltung dieser Regierung gegenüber Europa betrifft, war in einem CNN-Interview, was Christiane Amanpour mit Elliot Abram gemacht hat, der Leiter der Iran Action Group im State Department, also im amerikanischen Außenministerium. Da hatte nämlich Christiane Amanpour genau das angesprochen, dass sie sagte, die Amerikaner waren jetzt im UN-Sicherheitsrat isoliert. Und die Sanktionspolitik, die die Amerikaner weiter verschärfen wollten, wurde abgeschmettert. Und da hat Elliot Abrams als Antwort gesagt, es sei total egal, was die Außenminister und Regierungsvertreterinnen und Vertreter denken, solange sich Firmenchefs an Sanktionen und US-Dekrete mit Blick auf Handel mit Iran halten, spielt das keine Rolle, was politische Akteure sagen. Und das fand ich insofern einfach auch mal sehr deutlich auf den Punkt gebracht, was im Prinzip die Wehrhaftigkeit dessen, was europäische Politik gegenüber US-Politik betrifft, auszeichnen könnte. Daher wäre quasi nochmal da gefragt, erwartest du denn da eine andere Stimmung in Europa gegenüber der Biden-Politik oder glaubst du, dass auch die Biden-Politik weniger antagonistisch gegenüber Europa sein wird? Oder hast du vielleicht diese Aussage auch etwas anders gedeutet, als ich es gedeutet habe?
Nein, ich glaube, die Aussage spiegelt ziemlich genau wider das, was wir über die vergangenen 2,5 Jahre gesehen haben oder eigentlich also schon 4 Jahre, weil selbst im Wahlkampf, also in dem Moment, wo Trump der Kandidat der Republikaner war und eigentlich ja noch die Obama-Gesetze galten, da haben die europäischen Firmen ja angefangen zu zögern, weil sie sich nicht sicher waren, ob sich nicht der Kurs der USA vielleicht ändert. Und dann hat er sich auch geändert. Und dann kam das Iran-Geschäft ja auch schon zum Erliegen. Es ging runter in dem Moment, wo Trump Präsident war und nicht erst, nachdem er seinen Ausstieg erklärt hatte. Und dass sozusagen die Appelle der Europäer und auch das Verabschieden von Verordnungen in Europa, dass gewissermaßen nur EU-Gesetze für europäische Firmen gelten und die Gesetze von Drittstaaten nicht für europäische Firmen zu gelten haben, das hat in den Boardrooms, also in den Direktionen der großen Firmen hier auch niemanden wirklich interessiert, weil eben bestimmend ist, was in den USA gilt. Also deshalb kann man Abrams gar nicht widersprechen. Es schmälert nicht dass die Tatsache, dass sie eben halt beispielsweise in den Vereinten Nationen nicht durchgekommen sind mit ihrer Taktik hier sozusagen durch die Hintertür zu versuchen, alle UNO-Sanktionen wieder in Kraft zu setzen. Und das andere ist jetzt in die Zukunft gesprochen, ja, also eine Biden-Administration wird nicht so antagonistisch sein, wie das die Trump-Administration war und noch ist. Natürlich heißt es nicht, dass die US-Sanktionen eben sofort aufgehoben werden am 20. Januar, sondern man muss eben diesen Zwischendeal abwarten. Und wenn dann die US-Sanktionen aufgehoben werden, auch dann wird das Iran-Geschäft europäischer Unternehmen nur sehr langsam anlaufen, weil man auch schauen wird, wie sehr sind denn US-Firmen an solchen Geschäften beteiligt? Also die Idee, eigentlich würde man ja sagen, das ist eine Konkurrenz und vielleicht will man das gar nicht, aber aus europäischer Sicht, aus unternehmerischer Sicht, ist die Präsenz von US-Firmen im iranischen Markt eben auch so eine Art Rückversicherung. Also dass wir in Anführungszeichen die europäischen Firmen nicht die einzigen sind, die da investiert sind und Verluste erleiden, falls sich mal der Wind wieder dreht, sondern dass eben auch US-Firmen in Iran investiert sind. Also das ist nicht, da ist nicht mit einer schnellen Erholung zu rechnen, sondern da muss man eben auch schauen, wie verlässlich ist das, was aus den USA kommt. Also weil wir auch nochmal, um in die USA, das Nitty-Gritty der USA zu gehen, wir reden ja über Erlasse des Präsidenten, die jetzt möglich das Geschäft mit Iran wieder möglich machen sollen und nicht über Gesetzesänderungen durch den Kongress. Das ist irgendwie der nächste Schritt. Das ist viel schwieriger.
Genau, Riesenproblem. Ja.
Also wir haben es immer nur mit diesem Stroke of a Pen, also mit dem Federstrich des Präsidenten zu tun, der unter Trump das Iran-Geschäft verunmöglicht hat und jetzt unter Biden das Iran-Geschäft wieder ermöglichen soll. Aber wir haben eben keine Gewissheit in dem Sinne, dass wirkliche US-Sanktionen aufgehoben werden. Da hat das JCPOA sieht das erst für das Jahr 2023 vor. Das ist dann auch nochmal eine ganz eigene Hürde und die ist dann eben auch wirklich nur zu erreichen, wenn man jetzt im nächsten halben Jahr es schafft, diesen Zwischenschritt zu gehen und das Abkommen wieder zu beleben.
Großartig. Steffi, hättest du in dieser Thematik noch was auf dem Herzen oder sollen wir Cornelius mal bitten, uns als Hausaufgabe ein paar Punkte, auf die wir achten sollen, die nächsten Monate aufzulisten?
Ich habe das Gefühl, wir haben schon sehr viel abgedeckt. Insofern ja, total. Also es wird einen Ausblick machen und genau, du uns mal sagst, worauf man achten soll, woran man bemessen kann, ob sich das jetzt in eine positive Richtung entwickelt oder auch nicht.
Also wenn wir jetzt mal die nächsten Wochen einfach überspringen, die wirklich innenpolitisch USA, Gerichtsverfahren, also Wahlmännergremium und dann bis zum 20. Januar. Das ist sozusagen alles, was in den USA passiert. Da wird sowieso viel Augenmerk darauf gerichtet. Ich glaube, dann geht es los mit möglichen Initiativen eines neuen Präsidenten Biden. Das wäre so das Erste, worauf man achtet. Sendet er da Signale Richtung Iran? Und das Zweite sind gewissermaßen Personalentscheidungen, die dann in Washington auch anstehen ab Januar. Es muss ja die Administration ausgetauscht werden. Das sind immer über den Daumen bis zu 5.000 Leute, die wechseln werden. Und ganz angefangen eben von, wer ist der neue Außenminister oder Außenministerin? Wer wird Sicherheitsberater, Sicherheitsberaterin? Das sind wichtige Signale, wenn das zum Beispiel Leute sind, die aus diesem Verhandlungsteam, aus dem engeren Obama-Team um den JCPOA kommen, dann ist das eben halt auch ein wichtiges Signal für die Region oder eben vor allen Dingen für den Iran, dass hier also eine Priorität gesetzt wird. Und dann sind wir auch wieder beim Senat, kommen diese Leute, werden die vom Senat bestätigt? Also das sind Regierungspositionen, die vom Senat bestätigt werden müssen. Gibt es dann zum Beispiel, wenn die Demokraten das schaffen, 50-50 plus die Stimme der Vizepräsidentin, dann könnten sie diese Kandidaten ja alle durchbekommen. Aber beispielsweise wäre die Frage, ob ein oder zwei republikanische Senatoren jetzt auch für solche Kandidatinnen oder Kandidaten stimmen. Also gibt es so ein bisschen überparteiliches Momentum, dass Leute eben einfach gewählt werden in diese Ämter, Regierungsämter, weil sie qualifiziert sind. Oder ist es eine parteipolitische, harte Linie, die auch die Republikaner fahren, dass sie eben der neuen Biden-Administration keine Erfolge gönnen werden und dass immer gewissermaßen nur mit 51 da irgendwie jemand 51 Stimmen rüberrutscht über die Kante. Das sind auch Signale dafür, wie viel innenpolitischen Handlungsspielraum die Amerikaner oder eben die neue Administration hat. Und dann, wenn wir in das Jahr hineingehen, wäre die Frage, also könnte auch nochmal einen Termin nennen, Mitte Februar Sicherheitskonferenz in München ist immer ein wichtiges Ereignis im politischen Kalender. Da könnten Gäste aus den USA vielleicht nach München kommen. Das ist zumindest auf deutscher Seite die Hoffnung, dass das dann unter Pandemiebedingungen auch schon möglich ist. Da könnten Gespräche stattfinden, die können natürlich auch an anderen Orten stattfinden, aber das ist traditionell ein Ort, wo auch mal hinter verschlossenen Türen gesprochen wird. Das muss man mit sehr großer Vorsicht gerade genießen, weil keiner weiß, wie dann das Pandemiegeschehen ist, aber das ist zumindest so in den Köpfen drin, dass da vielleicht schon mal irgendwie Wegmarken gelegt werden. Und dann wird eben durch das Frühjahr hindurch verhandelt werden und dann wäre idealerweise vor der iranischen Präsidentschaftswahl ein erster Erfolg zu verkünden, der dann eben halt auch durch diese Wahl in Iran hindurch sich retten lässt, um dann eben im Herbst 2021 in größere Verhandlungen einzusteigen. Und das alles bitte ohne Eskalation militärischer Art oder Ähnliches in der Region selbst. Denn das kann natürlich alle Verhandlungen auch weiter immer erst mal wieder zum Stillstand bringen.
Großartig. Ich denke, wir haben sehr vieles aufgelistet bekommen, auf das wir achten müssen und müssen natürlich dann erstmal noch die verbleibenden Wochen 2020 und dann halt direkt, also es bleibt direkt im Anschluss sehr spannend. Cornelius, von meiner Seite schon mal vielen Dank.
Von meiner auch. Dank dir sehr für diese Einblicke und auch so diese vielen Details. Ich glaube, da hat man jetzt nochmal einen richtig guten Überblick bekommen, wie das sich weiterentwickeln kann in der nächsten Zeit und worauf man achten muss. Dank dir sehr.
Danke euch beiden. Hat mich sehr gefreut.
Ja, das war Cornelius Adebar, Politikberater und unter anderem bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, der sich wahnsinnig gut auskennt, haben wir gerade gehört, mit Europa, den USA. Er hat selber auch im Iran gelebt, also hat genau diese Verbindung, die wir gerade besprochen haben. Adnan, jetzt stehen wir so ein bisschen blank da, weil wir unser Follow Day ja schon am Anfang verschossen haben. Dann bleibt uns eigentlich nicht mehr viel übrig, als zu sagen, wow, wir haben es irgendwie geschafft, diese Folge zusammenzubringen.
Ja, wir haben diesem...
Da können wir stolz drauf sein.
Wir haben diesen Tag mit sehr viel strukturellem, technischem und organisatorischem Fuck-up.
Ja, total.
Einen kleinen Plot-Twist versetzt und irgendwie diese Sendung noch gut aufgenommen. Ich hoffe, dass das alles auch hinterher gut klingt und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zufrieden sind. Wir lassen jetzt mal die kommenden Wochen auf uns zukommen. Cornelius hat ja schon gesagt, was alles an offenen Fragen da sind. Die behalten wir im Auge. Mit anderen Themen wollen wir aber natürlich auch nochmal auffahren bei der nächsten Episode. Für diesmal vielen Dank für deine Zeit und Geduld und technische Flexibilität.
Ja, ich danke dir auch, Adnan. Und gut, dass wir noch rausgefunden haben, dass wir beide unterwegs waren zum falschen Ort. Da danke ich dir, dass du auch ans Handy gegangen bist. Das ist doch super.
Ja, ich bin auch froh, dass es doch noch geklappt hat.
Genau.
Bis zum nächsten Mal dann im Alltag.
Danke euch auch fürs Zuhören. Ciao, ciao.